So, hallo, guten Morgen zusammen. Ich bin der Tobias, ich glaube, man sieht es nicht, der Bruder von Matthias. Ich bin aber nicht allein hier, meine Frau Angie, darfst du auch mal vorkommen, bitte. Die hilft mir nämlich. Sie hilft mir beim Predigteinstieg. Angie kommt aus Kolumbien. Ich bin seit 15 Jahren dort als Missionar tätig. Unsere Arbeit unter den Armen ist für mich so ein Herzensanliegen. Einfach auch, was Gott in seinem Wort sagt, dass der wahre Gottesdienst ist es, Witwen und Waisen in ihrer Not zu besuchen und sich von der Welt reinzuhalten. Das gehört beides zusammen bei Gott. Und das tun wir dort seit 15 Jahren. Wir sind seit 2009 verheiratet, haben drei sehr, sehr tolle Kids, die sind aber jetzt bei der Elke im Kinderprogramm. Genau, das ist die Sophie, die ist 12, die Sammy ist 10 und die Sarah ist 4. Und heute Morgen soll es hier nicht um uns gehen. Heute Morgen soll es um Gottes Wort gehen. Wenn ihr Interesse habt, aus unserer Arbeit zu hören, einfach wie es uns auch in Kolumbien geht. Wir hatten ja nicht immer, oder wir haben nicht immer leichte Zeiten dort. Ich hatte auch persönlich eine sehr, ja, ich würde sagen, herausfordernde Zeit, wo auch ich mit meinen Kräften an die Grenzen kam. Und wenn euch das interessiert, was Gott da gerade tut, was er getan hat, was er tun wird, dann lade ich euch ein am Mittwoch, 20. Juli um 20 Uhr im Gemeindehaus in Dettingen, werden wir aus unserer Arbeit berichten. Ich möchte euch Danke sagen als Gemeinde für dieses Privileg, hier predigen zu dürfen. Für mich ist Gottes Wort nicht irgendwas. Für mich ist Gottes Wort letztendlich alles. Wir leben aus Gottes Wort. Und von klein auf bin ich aufgewachsen. Ich habe es am Freitag war es bei der Beerdigung von unserem Freund. Echt so ein toller Mensch. Er durfte schon zu Gott heimgehen, darf jetzt seine Herrlichkeit sehen. Wenn ich mir überlege, warum ist mir Gottes Wort so wichtig, das waren Personen wie dieser Matthias. Ich war bei ihm in der Jungschar von klein auf, oder ja, und er hat Bibelmemory mit uns gemacht. Das heißt, wir haben jede Woche, mussten wir Bibelverse auswendig lernen, was heute die Kinder nimmer machen. Und ich kann mich noch an viel erinnern, an Verse auch von damals, wo ich einfach auch das heute sagen will. Matthias hat mich sehr geprägt in einer sehr wichtigen Zeit in meiner Kindheit. Und so war es auch in meiner Familie, meine Eltern, das Zentrum war immer die Bibel. Es war immer Gottes Wort. Nach dem Mittagessen immer wurde in der Bibel gelesen. Ein Kapitel, und so haben wir von klein auf so diese Liebe zu Gottes Wort auch entdeckt und auch zu sehen, wie Gott wirkt, seine Verheißungen und es auch selber erlebt. Es war nicht nur eine Theorie, es war auch wir haben es auch gesehen am Beispiel unserer Eltern, und das war was, wo ich einfach gemerkt habe, das war so wichtig, dass mir von klein auf so wie ein Baby diese Muttermilch braucht, um stark zu werden, um Abwehrkräfte zu entwickeln, um einfach ja zu wachsen, so brauchen wir Gottes Wort. Und darum geht es heute. Hier, ich habe eine Sonnenblume mitgebracht und ich weiß jetzt nicht, was schöner ist. Das dürft ihr entscheiden. Ich habe eine Entscheidung getroffen. heute geht es aber um die Sonnenblume. Und ich finde es cool, dass Jesus immer wieder Beispiele aus der Natur nimmt, aus dem Alltagsleben der Leute und sagt, hey, guckt, lernt da davon. Lernt vom Feigenbaum zum Beispiel. Matthias hat gesagt, lernt von der Spinne. Ich hätte gern gehabt, dass er eine Spinne mitbringt und hätte gern dieses Netz gesehen. Nee. Lieber nicht. Aber ich habe heute eine Sonnenblume mitgebracht und ich will euch heute sagen, lernt von der Sonnenblume. Ich bin auch jemand, der, wenn ich rausgehe in die Natur und sehe, was Gott an Wundern tut, wie Gott schafft, ständig weiter schafft und Gutes schafft, dann bin ich auch erfüllt mit Freude, wie es der Matze vorher auch gesagt hat. Er kam singend hierher. Und eins, was mir aufgefallen ist in Deutschland, hier gibt es Sonnenblumen. Und ich habe so manchmal im Auto auf der Fahrt die Sonnenblumen gesehen und habe gedacht, hey cool, wie schön. Ja? Und Sonnenblumen sind für mich nicht nur schöne Blumen. Sonnenblumen haben auch eine ganz besondere Bedeutung für mich. Wer einmal beobachtet hat, wie wächst so eine Sonnenblume, was ist das Besondere an ihr? Sie richtet sich ständig wonach aus? Zur Sonne. Vielleicht heißt sie das, ich weiß nicht, ob sie deswegen Sonnenblume heißt oder weil sie aussieht wie eine Sonne. Auf jeden Fall, sie ist ständig auf der Suche nach dem Licht, ja, und will immer mehr Licht. Und das finde ich so genial, wo ich denke, das sollte doch ein Bild sein für uns als Christen, die mir sagen, wir lieben Jesus, wir lieben Gott, dass wir uns ausstrecken, ständig, in jedem Moment, nach seiner Gegenwart, nach seinem Wort, nach seiner Liebe, nach seiner Kraft in uns, nach seinem Heiligen Geist und wirklich in jedem Moment. Es ist so krass, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal damit beschäftigt habt, wenn eine Sonnenblume, wenn dann die Nacht kommt, was macht eine Sonnenblume in der Nacht, wisst ihr das? Gut, sie geht zu, aber sie macht was ganz Besonderes. Überlegt euch, sie geht von, jetzt muss ich aufpassen mit den Himmelsrichtungen, Osten nach Westen, ja, einen Tag über, immer der Sonne hinterher. Und dann ist sie nachts, abends, wenn die Sonne untergeht, ist sie im Westen. Was passiert dann? Philipp, sehr gut. Sie geht wieder zurück. In der Nacht geht sie zurück, sodass, wenn der erste Sonnenstrahl kommt, sofort nimmt sie dieses Licht auf, weil sie wachsen will, weil sie Frucht bringen will, weil sie schön sein will, weil sie groß sein will. Und das ist für mich so ein geniales Bild, wo ich denke, hey, lasst uns da davon lernen. Wir brauchen Gottes Wort in unserem Leben. Der Psalmist David, er sagt in seinem Wort, Angie, du kannst jetzt hinsitzen. Vielen Dank. David sagt in Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und er fügt hinzu, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn wir diesen Psalm 27 lesen, dann merken wir, das sagt David nicht in einer Zeit, wo alles super happy clappy ist, wo er Wunder Gottes sieht, wo er voll erfüllt ist und er war erfüllt, aber wo alles super läuft. Er sagt es nicht in der Zeit. Er sagt es in einer Zeit, wo Dunkelheit war in seinem Leben und er hatte diese Sehnsucht, so wie diese Sonnenblume am Abend sagt, ich will wieder zurück, ich will dahin, wo ich weiß, da kommt wieder Licht in mein Leben. Und das finde ich so ein gutes Wort auch, dieser Psalm 27. Und er schreibt im Vers 4, ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn, nichts anderes wünsche ich mir. Ich wünsche mir, im Haus des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Inneren seines Tempels betrachten. Ich hoffe, dass jeder, der heute Morgen hier ist, genau diese Sehnsucht hat von David. Hey, ich will die Schönheit des Herrn schauen. Ich will sein Licht sehen. Ich will sein Wort in mir auftanken. In Psalm 119, Vers 105 sagt David, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein helles Licht auf meinem Lebensweg. David, wir kennen ihn sehr gut, schon in der Kinderstunde, in der Jungschar, bei den Rangers. Man hört viel von David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Warum war ein Mann nach dem Herzen Gottes? Nicht, weil er perfekt war, aber weil er ständig diese Sehnsucht hatte. Ich will in der Gegenwart Gottes stehen. Ich will da nicht locker lassen. Ich will Gott sehen. Ich will ihm gefallen. David war sehr demütig. Immer wenn er gemerkt hat, hey, ich habe es verbockt, Was war seine Antwort? Er hat Buße getan, es hat ihm leid getan, er hat es erkannt, er hat keine Ausreden gesucht, ja, ich habe das gemacht, weil der und die und, sondern er war demütig und hat gesagt, Herr, ja, du hast recht, ich habe es verbockt, es tut mir leid. Er war einer, von dem wir viel lernen dürfen. Es ist interessant, wenn wir wieder zur Sonnenblume zurückkommen, dass ältere Sonnenblumen sich nimmer nach dem Licht ausstrecken. Wisst ihr das? Die stehen, also wenn sie schon älter sind, dann sind sie ja groß, dann sind sie ja schön, brauchen nimmer wachsen, denken sie. Leider passiert es auch oft unter uns Christen, dass wir denken, ja, jetzt habe ich schon so oft Bibel gelesen, so viel weiß ich, ich war auf der Bibelschule, ich habe Theologie studiert, ich weiß ja jetzt viel. Oder, was ich auch viel erlebe, dass unser Leben sich so verändert und der Alltag, die Arbeit, Hobbys, Familie, dass das alles uns so einnimmt, dass wir uns nicht mehr nach diesem Wort Gottes ausstrecken, wo wir doch als Christen wissen, wir leben durch Gottes Wort. Und da merke ich, dass viele Christen genau an diesem Punkt stehen bleiben. Ich frage euch mal heute Morgen, hast du die Woche Bibel gelesen? Hast du dir Zeit genommen zu fragen, Gott, was willst du von mir? Was soll ich tun? In Matthäus 4 haben wir die Geschichte von Jesus. Jesus in der Wüste, ihr kennt es, 40 Tage, 40 Nächte. Was hat er getan? Er hatte gefastet. Und was passiert, wenn man 40 Tage und 40 Nächte fastet? Der Körper, er wird schwach, und du merkst, hey, ich brauche Essen. Wenn ich nicht esse, was passiert dann? Dann werde ich schwach, dann sterbe ich. Ich brauche Essen, ich brauche diese Nahrung. Und es war am Anfang vom Wirken Jesu, wo er in diese Wüste geht, 40 Tage, 40 Nächte fastet. Und wisst ihr, was immer passiert, wenn ein Mensch sagt, ich will Jesus ganz nachfolgen, ich will seinem Wort glauben, seinem Wort vertrauen, tun, was Gott sagt, was versucht der Feind? Er setzt alles dran, diesen Menschen abzubringen, damit er eben nicht in diesen Plan Gottes reinkommt. Und was war bei Jesus in diesem Moment, als er gefastet hatte, die größte Anfechtung? Er hatte Hunger. Er hatte viel Hunger. Und deswegen kommt der Teufel und sagt zu ihm, hey, du hast doch Macht, du bist doch Gottes Sohn, du kannst doch zu diesen Steinen sagen, verwandelt euch in Brot. Es wäre doch so einfach für dich, das zu tun. Mach's doch, dann hast du was zu essen. Und ich finde es so genial, wie Jesus antwortet. Matthäus 4, Vers 4 sagt er, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wisst ihr, seid ihr euch bewusst, dass wir können essen, wir können trinken jeden Tag, so viel wir wollen, weil wir denken, das brauchen wir. Aber wisst ihr, dass mir viel mehr steht hier, von Gottes Wort leben? Deswegen meine Frage nochmal, wie viel Zeit hast du vergangene Woche für Gottes Wort gehabt? Ich habe mir das so überlegt, jeden Tag, man hat 3 Mahlzeiten normalerweise, manche essen auch viel mehr, so wie ich. Ich bin einer, der ständig irgendwo was zu essen im Rucksack hat und ständig irgendwas isst. Halbe Stunde Frühstück, weiß nicht, ob es zu viel ist, man muss es ja auch machen. Oder Mittagessen, halbe Stunde essen, aber die, wo es machen, 1,5 Stunden vielleicht. Abendessen, wieder eine halbe Stunde. Auf wie viele Stunden kommen wir da schon jeden Tag? Auf wie viele Stunden kommen wir da in der Woche? Und ich weiß, manchmal sind so Vergleiche blöd für manche oder ja, ich kann da nicht viel damit anfangen. Aber ich möchte es euch mal sagen, einfach, dass wir mal drüber nachdenken, wenn Gott in seinem Wort sagt, dass es wichtiger für uns ist, sein Wort zu kennen, uns zu nähren von seinem Wort. Und wir haben so viel Zeit für Essen. Und ich sage jetzt nur mal Essen, weil eigentlich haben wir auch so viel Zeit für Filme gucken, für Sport, für... Ihr habt selber Listen, wie sieht euer Alltag aus? Wir haben so viel Zeit eigentlich. Und genau das, was das Allerwichtigste ist, vernachlässigen wir oft. Warum tun wir das? Weil wir dumm sind. Ich weiß nicht, ob ihr das ist auch das Thema heute Morgen. Ja, und das will ich euch so sagen. Sei doch nicht so dumm. Vielleicht denken jetzt manche, hey, wer bist denn du, dass du mir das sagst? Wenn ihr Kinder auf dem Spielplatz manchmal zuhört oder bei den Rangers, wenn irgendwie ein Gruppenspiel ist, Fußball, keine Ahnung, und Kinder manchmal, wenn es darum geht, so, ich will gewinnen, wir wollen gewinnen als Team, und dann versagt vielleicht einer und dann sagt der andere so, das habe ich öfters gehört, hey, sei doch nicht so blöd, sei doch nicht so dumm. Und genau das möchte ich euch heute auch sagen, sei doch nicht so dumm. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, aber du hast doch gesagt, du bist hier, um Gottes Wort zu predigen, Jesus selber redet davon, dass man kluge Entscheidungen treffen kann im Leben und dass man dumme Entscheidungen treffen kann im Leben. Matthäus 7, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern das gilt für diejenigen, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. In Vers 24, wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann, sehr gut, wie eine kluge Frau, das gilt auch für euch. Er baute sein Haus auf felsigen Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer. Die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus. Doch es stürzte nicht ein. Denn es war auf felsigem Untergrund gebaut. Wer diese Worte von mir hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann. Das sind Worte Jesu. Er baute sein Haus auf sandigen Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus, da stürzte es ein und fiel völlig in sich zusammen. Meine Frage an uns heute Morgen, wollen wir klug sein in unserem Leben? Wollen wir Gottes Wort hören und tun? Oder wollen wir dumm sein? Keiner, glaube ich, will dumm sein, oder? Wenn mir zu jemand sagt, hey, du bist doch dumm, dann ärgert mich das, dann trifft mich das, dann würde ich ihm ganz eine geben. Es ist nicht schön, wenn uns das jemand sagt. Aber ich möchte bewusst heute diese Worte wählen auch, um einfach mal, ja, vielleicht was wie soll ich sagen, so ein bisschen Finger in eine Wunde zu legen. Und ich komme aus Kolumbien, ja. Und für mich ist es immer interessant, ich komme nach Deutschland und ich beobachte viel. Ich höre rein, ich frage Pastoren, ich frage Leiter, hey, was geht gerade in der Christenheit hier? Was denkt ihr, ist das größte Problem? Und dann habe ich gemerkt, hier gibt es ein großes Problem, das haben wir aber in Kolumbien auch. Und das ist auch ein Thema, wo ich sehr, das macht mir zu schaffen, wir bauen Gemeinde im Armenviertel. Und wir leben in einem katholischen Land in Kolumbien. Ich glaube, gut, wenn man nach Kirchenzugehörigkeit geht, sind über 90% Christen. Und sehr geprägt von einer Botschaft, wo für mich nicht die ganze Wahrheit ist über Gott. Wo Teile der Bibel gelesen werden, wichtig sind, und andere Teile werden einfach so rausgenommen. Und dann haben wir es oft bei uns, meine Zielgruppe sind eben keine einfachen, wir haben Kriminelle, wir haben Mörder, Kindesmissbraucher, wir haben wirklich Menschen, ich glaube am Freitag habe ich in einer Jugendgruppe drüber geredet, am Anfang fiel es mir nicht einfach, sie zu lieben, weil ich einfach gesehen habe, wie viel Leid sie den Kindern zufügen. Und das war, am Anfang war es unsere Hauptzielgruppe, den Kindern zu helfen. Und mir hat es wehgetan. Ich habe gedacht, wie können die nur so schlimme Dinge tun? Und Gott hat mir gezeigt, ich muss sie lieben. Das ist nicht einfach was, wo Gott sagt, hey, guck mal, wie du fühlst für die. Und dann guck mal, wie du mit denen umgehst, sondern Gott sagt in seinem Wort, wir sollen selbst unsere Feinde lieben, selbst die uns hassen. Und ich musste lernen, sie zu lieben. Und das ist auch wichtig. Wir haben inzwischen eine Arbeit, wo es nicht nur um Kinder geht, wo Gott auch seinen Finger in eine Wunde bei mir gelegt hat und zu mir so sagt, wie kannst du von Gottes Liebe predigen, aber du lehnst diese Leute ab. Und inzwischen haben wir alle Altersgruppen bei uns. Die Eltern, Großeltern, Kinder. Und mit was kämpfe ich? Ich habe eine große Liebe inzwischen für sie. Die habe nicht ich mir erarbeitet, die hat Gott in mich reingelegt. Es ist eine Gabe, das können wir nicht aus unserer Kraft tun. Das tut der Heilige Geist. Da, wo ich eine Entscheidung treffe und sage, hey Gott, ich kann es nicht, machst du. Und wo ich aber am Kämpfen bin, ist, dass Menschen in die Nachfolge Jesus reinkommen, am Anfang begeistert sind und sagen, ja, hey, ich weiß, ich habe es verbockt. Und da ist dieser Gott, der guckt nicht auf das, was ich getan habe, der vergibt mir das. Dann ist es weg, dann mich reingewaschen. Es ist Gnade, sie verstehen das. Und dann kommt aber die Zeit, und ihr habt es vorher gesungen, ich fand es so toll, die Lieder. Ihr habt nicht gewusst, über was ich predige, aber ich habe gedacht, genau das ist es. Genau darum geht es. Wir haben einen Gott, er ist voller Gnade, aber er ist heilig. Ein Gott, der den Sünder liebt, aber die Sünde hasst. Und wie gehen dann wir Menschen damit um, dass wir das erleben? Hey, da ist so viel Gnade, so viel Liebe, Gott ist so gut. Er gibt mir eine neue Chance, er gibt mir Hoffnung, er gibt mir Zukunft. Und dann aber zu merken, hey, aber das sind Dinge, wenn ich sein Wort lese, wenn ich sein Wort höre, wenn der Heilige Geist zu mir spricht, die passen nicht mit meinem Leben zusammen. Wie gehen wir dann da damit um? Und ich höre dann oft, wenn ich mit meinen Leuten drüber rede, wir haben Diebe bei uns. Es ist interessant, sie kommen dann auch sonntags und die beten, die sind im Lobpreis voll dabei und dann weißt du genau, was sie unter der Woche tun. Und ich bin jemand, Und das ist für mich auch wichtig, dass wir das in der Gemeinde tun, dass wir so Dinge auch ansprechen, dass wir nicht so alles so, Hauptsache die Liebe und müssen ja tolerant sein. Für mich ist Gemeinde auch dieser Ort, wo wir uns gegenseitig ermutigen, hey, stellt euch unter Gottes Wort, lebt nicht so weiter, wie euer altes Leben war. Und dann sage ich das denen zum Beispiel, hey, wie sieht es da aus? Und dann kommen Antworten wie, wenn du meine Vergangenheit kennen würdest, wenn du wüsstest, wie ich von klein auf das und das und das erlebt habe. Und dann kommen viele, viele Argumente, wo sie mir am Ende einfach sagen, hey, Gott versteht mich und er liebt mich so, wie ich bin. Und es ist eine Wahrheit, dass Gott uns liebt, wie wir sind. Aber Gott will nicht, dass wir dieselben bleiben. Und das verstehen viele nicht. Und dann bleiben sie in ihrem Leben, in ihrem geistlichen Wachstum, wie die Sonnenblume, wie die Alten, die sagen, wir brauchen die Sonne nimmer. Ich kenne den Gott der Liebe. Er ist da, er hat mir vergeben. Und strecken sich nimmer nach diesem ständigen Licht aus, weil sie noch weiter wachsen wollen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Christen, und das sehe ich als ein sehr, sehr großes Problem in unseren Gemeinden, und es ist in fast allen Gemeinden, ich sage nicht weltweit, weil wenn ich Gemeinden in verfolgten Ländern beobachte, die haben das so klar, wenn Gott sagt, tu das, dann tun die das. Wenn Gott sagt, tu das nicht, dann tun die das nicht. Die sind bereit zu sterben für Gottes Wort. Und wir denken, Gott müsste sich uns anpassen. Wir denken, ich weiß es besser. Wir denken, wenn ich mich so fühle, dann muss Gott verstehen, dass ich mich so fühle. Das ist oft dieses Argument. Und dann muss er verstehen, dass ich das jetzt nicht tun will, dass ich nicht bereit bin. Und dann geht es, dann betrifft es Themen, die sind eigentlich grundlegend für unseren Glauben, für unsere Gottesbeziehung. Vergebung. Wir leben aus Vergebung. Und dann höre ich manchmal in Seelsorge, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich vergeben kann. Ich will nicht vergeben. Und was sagt Gott in seinem Wort? Wenn ihr nicht den Menschen vergebt, dann kann ich euch auch nicht vergeben. Wenn wir aber aus Vergebung leben, wenn wir nur neues Leben haben, wenn wir dieses Geschenk Gottes, diese Gnade annehmen, wenn ich entscheide, das nicht zu tun, dann habe ich auch kein neues Leben. Und das sind Gedanken, ich weiß, die sind für manche hier nicht einfach. Und vielleicht denkt ihr, oh Mann, ich bin heute Morgen eigentlich gekommen und ich hätte gern was anderes gehört. Ich habe gelernt in meinem Leben, dass es nicht darum geht, was ich denke und sage, sondern was Gott sagt. Wir leben aus seinem Wort. Und dann beobachte ich hier, es ist was, ich habe mir sehr oft überlegt, was predige ich hier? Ich habe Gott gefragt, über was soll ich hier reden? Es gibt so viele Dinge, die mir auf dem Herzen liegen. Und ich habe so einen Schmerz über genau dieses Thema. Und ich denke, dieser Schmerz kommt von Gott. Weil es ihn schmerzt, wenn wir sagen, wir lieben ihn, aber uns kümmert es gar nicht, was in seinem Wort steht. Wir lesen es nicht mal. Und Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ich habe immer wieder auch mit Menschen dann hier geredet, oder junge Leute, die ich auch aus Kolumbien mir telefonieren oder haben Kontakt und es kam in letzter Zeit öfters vor, dass sie mir angefangen haben, Fragen zu stellen. Hey, wie siehst du das in der Bibel? Ich brauche da Antworten, weil eigentlich war es vorher klar, eigentlich wusste ich vorher oder war für mich immer klar, was in der Bibel steht, das gilt, das ist Gottes Wort, das ist Autorität in unserem Leben. Dieses Buch, die Bibel, ist nicht irgendein Buch. Es ist dieser Liebesbrief Gottes an uns, diese Gebrauchsanweisung, wo er uns sagt, so möchte ich, dass ihr lebt, so gelingt euer Leben, so kommt ihr ans Ziel. Und dann kommen diese jungen Menschen oft und sagen mir, du Tobias, aber es gibt Dinge, die sehe ich inzwischen anders. Denn ich habe einen bestimmten Theologen in Tübingen mir angehört. Ich habe bestimmte Videos auf YouTube aus Marburg angehört. Und ich sage einfach so, diese Hochburgen der Theologie in Deutschland. Und ich sage nicht, dass Theologie schlecht ist. Versteht mich nicht falsch. Es ist gut, dass wir Menschen uns überlegen, dass wir uns Gedanken machen, jederzeit, was will Gott von mir? Wer ist Gott? Wie ist Gott? Wie offenbart er sich? Es ist gut, aber es ist gefährlich, wenn Leute sagen, sie sind Theologen. Und ich habe das Gefühl, ich erlebe das selbst in Gemeinden, wo früher sehr an Gottes Wort festgehalten haben, inzwischen diesen Strömungen nachgehen, weil es einfach einfacher ist. In unserer heutigen Zeit, wo man eigentlich tolerant sein muss, es passt nicht rein zu einem Gott der Liebe, der aber sagt, ich habe ganz klare Vorstellungen, wie sieht Familie aus, wie sieht Sexualität aus. Gott hat ganz klare Vorstellungen dazu. Und dann passt es nicht in unsere heutige Zeit. Und dann machen viele Gemeinden und Christen den Fehler, dass sie anfangen, das zu predigen, was die Menschen hören wollen, anstatt das zu predigen, was Gott uns Menschen sagen will und was uns Leben gibt. Und ich habe noch eine Stelle zum Abschluss. Mir wurde gesagt, ich soll es nicht zu lang machen, habe ich noch. Okay, das ist auch sowas, ja. In Kolumbien predigen wir eine Stunde und dann wird es normalerweise keinem langweilig. Ich mag in Deutschland, da sind wir so getimed und ich habe Termine. Aber lasst uns mal überlegen, vielleicht tun wir an der falschen Stelle, Zeit kürzen. Und eine Person, die mich sehr, sehr beeindruckt in der Bibel, ist der Apostel Paulus. Wir haben die ganze Pandemie über, haben wir uns als Gemeinde dort die Aufgabe gemacht, mit einer Gruppe von Menschen, die gesagt haben, wir wollen tiefer gehen im Glauben, wir wollen uns von Gottes Wort ernähren, wir wollen diese geistliche Nahrung in uns aufnehmen, Gott kennenlernen. Wir haben angefangen, einfach die Briefe Kapitel für Kapitel zu studieren, jede Woche. Jeder hat sich vorbereitet, jeder hat gesucht, jeder hat einfach auch gehört auf Gott, hey, was willst du uns dadurch sagen? Und ich fand es interessant, das ist mir vorher nie so aufgefallen, obwohl ich schon jahrelang mit Gott gehe und das passiert oft. Deswegen Leute, die sagen, ich kenne schon die Bibel, ich habe schon so viel gehört, da gibt es nichts mehr, was ich noch lernen kann. Das ist das Blödste, was wir machen können. Ja? Und dann habe ich gemerkt, nach so vielen Jahren, hey, diese Briefe, die haben eigentlich in erster Linie eine Aufgabe. Warum schreiben die Apostel diese Briefe? Sie selber waren ja Zeitzeugen Jesu. Sie haben Jesus gekannt, haben seine Wunder erlebt, seine Verheißungen, haben einfach das in sich wie so ein Schwamm, der sich füllt. Für sie war es ganz klar, was geht es? Ja, was ist die Wahrheit? Was ist die frohe Botschaft? Was ist das Evangelium? Was bedeutet Gottes Wort für uns? Für sie war es ganz klar. Aber dann kommt eben eine Zeit, wo die Gemeinde wächst, wo viele sich bekehren, nicht nur Juden, die haben die Heilige Schrift gekannt, kommen die Heidenchristen dazu und plötzlich passiert was wir auch wissen müssen, was auch heute und ich würde sagen viel mehr sogar noch passiert, weil wir uns immer mehr entfernen von dieser Urgemeinde. Es kommen falsche Lehren in die Gemeinden rein. Und ich habe entdeckt, diese Briefe haben eigentlich die Aufgabe, dieses Anliegen der Apostel, hey, bleibt an der Wahrheit. Lasst euch nicht von den falschen Lehrern, den falschen Propheten, lasst euch nicht beeindrucken von denen. Bleibt an Gottes Wort. Haltet euch an das Evangelium, an die pure Wahrheit. Und am Ende seines Lebens sagt Paulus zu Timotheus in 2. Timotheus 3, und da lese ich jetzt einen ganzen Abschnitt, weil ich einfach, ja, das gehört auch dazu, dass wir einfach, ja, viel Gottes Wort auch in uns aufnehmen und weniger Menschenworte. Du aber sollst an dem festhalten, was du gelernt und worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren. Und du kennst auch von klein auf die Heilige Schrift. Sie kann dir das nötige Verständnis vermitteln, damit du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. Und auch dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt. Sie hilft, recht zu lehren, die Irrenden zurechtzuweisen und zu bessern. Und sie trägt dazu bei, die Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. Damit ist der Mensch Gottes gut ausgerüstet. Er ist auf alle Aufgaben seines Dienstes vorbereitet. Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, der Gericht halten wird über Lebende und Tote. Und ich beschwöre dich angesichts seines Erscheinens und seiner Königsherrschaft, verkünde den Menschen das Wort Gottes. Tritt dafür ein, ob es ihnen gelegen kommt oder ungelegen. Zieh sie zur Rechenschaft, weise sie zurecht und ermutige sie. Tu das mit aller Geduld und wie die Lehre es fordert. Hier mache ich kurzen Halt. Wenn es darum geht, die Wahrheit zu sagen, ja, das ist ja immer die Kritik und das wurde in der Vergangenheit von der Gemeinde, wenn ich Gemeinde sage, ist es nicht diese Gemeinde, sondern von der Kirche an sich, vom Leib Christi, wurden da viele Fehler gemacht, dass man diskriminiert hat, dass man abgelehnt hat. Wir sollen den Sünder lieben, wir sollen die Wahrheit sagen mit einer Leidenschaft, aber in Liebe. Denn es wird eine Zeit kommen, in der sie die unverfälschte Lehre nicht mehr ertragen wollen. Die haben ja diese Zeit. Und genau das sehe ich, was passiert in vielen Gemeinden hier in Deutschland, aber auch in Kolumbien. Das ist ein weltweites Phänomen, außer in verfolgten Ländern. Vielmehr werden sie sich immer neue Lehrer suchen. Ich habe da so einen in Tübingen, der sagt, es ist okay. Und der begründet es, der kennt die Bibel, der kennt die Geschichte. Und ich habe mir den dann auch angehört, ich habe mir andere angehört, ich habe viel gelesen über sie. Und merk einfach, die machen genau das. Die kommen den Bedürfnissen der Leute entgegen, anstatt zu suchen, hey Gott, was sind deine Bedürfnisse? Was willst du für die Menschheit? Vielmehr werden sie sich immer neue Lehrer suchen, die ihren Bedürfnissen entgegenkommen und ihren Ohren schmeicheln. Klar, wie gut ist es, wenn ich in Sünde lebe und jemand sagt, du, das ist okay, das ist alles gut, brauchst dich nicht ändern. Gott nimmt dich so an, wie du bist. Das passt. Hört sich gut an, oder? Und wisst ihr was? Unsere Gemeinden sind voll von Menschen, die auf diese Art und Weise ihren Glauben leben. Und was ich dann aber merke, das merke ich in Kolumbien bei uns auch, dann sind sie wie diese Sonnenblumen, leider noch sehr jung, noch klein, vielleicht noch nicht so schöne Blätter groß. Sie sind eigentlich noch nicht da angekommen, wo sie sind, aber sie bleiben dann stehen. Das ist wie wenn jemand den Schatten drüber hält und die Sonnenstrahlen nimmer dem Wachstum helfen können. Und dann fragen sie sich, wo ist Gott? Ich spüre Gott nicht, ich bete, aber er tut nichts. Ist alles so, für mich ist Glaube so langweilig. Und ich kann euch sagen, für mich ist Glaube nicht langweilig, weil ich von klein auf eine Ehrfurcht habe vor Gottes Wort. Weil ich von klein auf vertraue, dass wenn er das sagt und ich das tue, dann ist es gut. Als es darum ging, gehe ich in die Mission, da war so eine Zeit, wo ich dachte habe, hey Gott, du verstehst doch, dass das, was mir hier noch wichtig ist und gewisse Dinge, Personen, wo ich nicht loslassen wollte, Gott, du verstehst das doch. Und dann kommen oft so auch selbst christliche oder Ausreden, die sich christlich gut anhören, Weil mir Leute gesagt haben, hey, studier doch Theologie. Und ich dann gesagt, ja, das mache ich, dann muss ich noch nicht gehen. Und ich erinnere mich, ich hatte einige Jahre, wo ich vor Gott davongerannt bin. Ich wusste ganz genau, Gott hat gesprochen, ich soll nach Kolumbien und ich wollte es nicht tun. Und es war eine Zeit, wo ich sehr am Boden war, wo ich keine Freude in mir hatte. Ich wollte oft sogar nur noch sterben. Und das erlebe ich bei vielen Christen, die Gott kennengelernt haben, die am Anfang begeistert waren, diese Vergebung empfangen haben, gerettet sind, aber dann sagen, okay Gott, das Heil ist da, aber alles andere interessiert mich jetzt nicht. Ich möchte mein Leben so leben, wie ich denke, dass es richtig ist. Und dann dieser Heilige Geist, der Kraft ist in uns, der uns Gott zeigt, der uns seine Wunder erleben lässt, der zieht sich immer mehr zurück. Und da müssen wir aufpassen. Aber von der Wahrheit werden sie ihr Ohr verschließen und sich erfundenen Geschichten zuwenden. Das sind erfundene Geschichten. Jemand, der einfach sagt, hey, Und ich nenne es beim Namen Homosexualität. Und ich weiß, dass ich da manchmal aufpassen muss, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ihr als Gemeinde drüber denkt. Aber ich weiß, was Gott drüber denkt. Und dann sage ich das. Für mich sind es erfundene Geschichten. Man kann es nicht leugnen. Es steht wortwörtlich drin, dass es vor Gott ein Gräuel ist, dass es nichts Gutes ist vor Gott. Und da kämpfen viele. Und da geht es um Vertrauen. So wie ich gekämpft habe und wir nehmen dieses Thema, aber es ist leider ein Thema, wo gerade so heftig, deswegen kann man das nicht ausschließen. Sagen, ja, kümmern wir uns lieber um die, die lästern, um die, die geizig sind, um die, die, das wird ja immer so gesagt, dieses Thema wird so hochgehalten, aber die anderen, die werden verschwiegen. Aber für mich ist dieses Thema keine Nebensache. Und wenn ihr auch guckt in der Bibel, Paulus sagt es selber, Sünde ist nicht immer gleich Sünde. Die sexuellen Sünden, die haben sogar noch eine größere Auswirkung. Und das vergessen viele. Und da müssen wir uns natürlich auch fragen, jeder Einzelne hier, wo stehe ich da? Vertraue ich, dass wenn Gott in seinem Wort was sagt, er hat sein Leben für mich gegeben, er hat alles für mich gegeben, er hat sich geopfert für mich, diese Liebe. Und wie soll ich ihm dann nicht vertrauen, dass er es auch gut mit mir meint, auch wenn er Dinge sagt, die mir schwerfallen. Und ich weiß, gewisse Dinge sind schwer zu lassen. Gewohnheiten, Süchte, das höre ich oft von meinen Leuten. Ja, wenn du wüsstest, die Drogen, der Alkohol, der Diebstahl, ich habe schon als Kind geklaut, das kann ich nicht einfach so lassen. Aber es ist eins ganz wichtig, ohne Glaube kann niemand gerecht werden vor Gott. Und das steht nicht im Alten Testament, das steht im Neuen Testament. Glaube heißt Vertrauen. Vertrauen heißt, wenn Gott es sagt, auch wenn es mir gegen den Strich geht, auch wenn ich denke, oh Mann, es wäre doch so einfach, wenn das nicht so dastehen wird. Aber wenn Gott es sagt, dann ist es das Beste für mein Leben, dann ist es das Beste für euer Leben, dann ist es das Beste für unsere Gemeinden, dann ist es das Beste für Deutschland. Wenn Gott es sagt, dann gilt es, dass ich vertraue, so wie diese Sonnenblume. Ich brauche das Licht. Ich brauche Gottes Wort, ich muss mich unter Gottes Wort stellen, sonst wachse ich nicht. Du wirst nicht wachsen, du wirst Gott nicht näher kennenlernen, wenn du an einen Punkt kommst, wo Gott eigentlich sagt, hey, tu das und du tust es nicht. Dann passiert das wie bei Jona, dann kommen Stürme, dann erlebst du die Kraft Gottes nicht mehr. Und dann kannst du dich weiter wehren. Jona, er wusste dann, hey, jetzt habe ich was Falsches entschieden. Ich habe es auch gemerkt, bevor ich nach Kolumbien, oder ja, als ich nicht nach Kolumbien bin, ich habe es gemerkt, wenn ich jetzt nicht eine Entscheidung treffe, dann gehe ich da dran kaputt. Oft ist es so, dass Sünde im Weg steht, dass wir geistig wachsen. Und ich weiß, das ist heute keine bequeme Botschaft, aber wenn jemand wie Paulus am Ende seines Lebens, und überlegt euch, am Ende seines Lebens, wenn du da noch Zeit hast, Paulus wusste, dass er sterben wird. Er hat es ganz klar auch kommuniziert, er wusste, er hat nicht mehr viel Zeit. Und wenn dieser Apostel sagt, hey Timotheus, es gibt eins, was so wichtig ist, bleib in der Wahrheit, predige die Wahrheit, lass nicht nach, die gute Nachricht zu verkünden. Du aber bewahre einen klaren Kopf, sei auch bereit zu leiden, komm deiner Aufgabe nach, die gute Nachricht zu verkünden, erfülle deinen Dienst mit ganzer Hingabe, denn mein Leben wird schon geopfert. Hier sagt Paulus ganz klar. Und es ist für mich die Zeit gekommen, dass ich sterben muss. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin am Ziel des Wettlaufs angekommen. Ich habe treu den Glauben bewahrt. Nun wartet auf mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Den wird der Herr, der gerechte Richter, am Tag des Gerichts überreichen und nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Nochmal diese Sonnenblume, diese Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, nach Gottes Wahrheit, nach Gottes Licht in unserem Leben. Am Ende heute möchte ich euch einladen und ihr dürft dazu aufstehen, wenn ihr das wollt, dass ihr einfach mal drüber nachdenkt, wie steht ihr zu Gottes Wort? Seid ihr kluge Leute? Seid ihr dumme Leute? Entschuldigung, Jesus sagt es. Das bin nicht ich. Es ist so wichtig, dass wir jeden Tag unser Herz überprüfen und das, was wir tun, und uns fragen, hey, lebe ich im Willen Gottes? Tue ich sein Wort? Glaube ich an sein Wort? Vertraue ich? Vater im Himmel, ich danke dir für diese Gemeinde hier. Vater im Himmel, ich danke dir, dass hier Menschen sind, die Sehnsucht haben nach deiner Gegenwart, die Sehnsucht haben zu wachsen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, mit deinem Heiligen Geist, dass du diese Kraft bist, die in uns wirkt, in uns wohnt, uns verändert, uns Glauben schenkt. Vater, und heute möchte ich zuerst um Vergebung bitten. Vergebung, weil du hast uns was anvertraut, dein Wort. Du hast dich offenbart in deinem Wort. Du hast Propheten geschickt, du hast Menschen beauftragt, der ganzen Welt die Wahrheit zu erzählen. Ich möchte dich um Vergebung bitten, weil ich in meinem Leben schon Momente hatte, wo ich ungehorsam war, wo ich genau wusste, du willst, dass ich nach Kolumbien gehe, und ich habe gesagt, nö. Herr, du kannst doch auch machen, dass mir hier gut geht, dass ich hier dir diene. Vater, vergib mir, vergib uns, wenn wir versucht haben, dich zu verbiegen, dich auf unsere Bedürfnisse anzupassen und vergessen haben, dass es um deine Bedürfnisse geht, dass du dieser Gott bist, der heilig ist, der Wahrheit ist, der Licht ist, vollkommenes Licht. Es gibt nichts Böses an dir, nichts Ungutes. Deine Gedanken sind liebevoll. Deine Gedanken sind, dass du das Beste für uns suchst, für unser Leben. Vergib uns, wenn wir deine Wahrheit mit Füßen getreten haben, wenn wir Teile aus deinem Wort rausgerissen haben und uns nur auf gewisse Wahrheiten fokussiert haben. Vater, wir wollen dich ganz kennen. Wir wollen sehen, wie du wirklich bist, deine Herrlichkeit sehen. Vater, lass uns deine Kraft erleben. Du sagst in deinem Wort, der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Hören des Wort Gottes. Vater, schenk uns eine neue Leidenschaft für dein Wort in dieser Woche, in diesen Monaten, die kommen. Wir leben in Zeiten, die sind nicht einfach. Vater, so viel Angst, so viel Sorgen. Was wird morgen sein? Was? Und du sagst uns in deinem Wort, hab keine Angst, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vater, vergib uns, wenn wir aufgehört haben zu predigen, die Wahrheit, weil wir denken, was lehnen die mich dann ab? Was sagt der Nachbar dann? Grüßt du mich dann nimmer? Vater, vergib uns. Vergib uns, wenn wir unsere Standards über deine stellen. Vater, ich bitte dich, dass diese Woche eine Woche wird, wo wir Zeit finden, wo du uns Zeit schenkst, wo wir merken, hey, eigentlich habe ich diese Zeit, in deinem Wort zu lesen, auf dich zu hören, mit dir zu reden, auf Antworten zu warten, nicht einfach dir nur hinzuknallen, was wir wollen, was wir brauchen, was wir denken, was wir haben müssten, sondern darauf zu hören, hey Gott, was willst du für mich? Lass uns sein wie diese Sonnenblume, Jesus, die schon in der Nacht, wenn es dunkel ist, wenn hier Menschen sind, die gerade sagen, hey, aber eigentlich gibt es gerade nichts Tolles, ich sehe diesen Gott nicht, von dem du redest, der gute Gedanken hat. Ich erlebe Krankheit, ich erlebe Schmerz, ich erlebe finanzielle Sorgen. Vater, hilf diesen Personen, dass sie sich auf dich ausrichten, dass sie nachforschen, dass sie dich suchen, wie diese Sonnenblume in der Nacht schon wartet, bis die Sonne am Morgen kommt. Vater, so wollen wir deinem Wort gegenüberstehen, von dir lernen. Vater, lass uns deine Wahrheit erkennen. Vater, ich möchte auch diese Gemeinde hier segnen, so gut. Ich komme immer wieder so gern hierher und für mich ist es nicht, dass ich irgendwo bin, wo fremde Leute sind. Ich fühle mich daheim. Danke für ihre Herzlichkeit, für ihre Liebe, für die Verlorenen bei den Rangers. Ich habe das so gespürt, so viele schwierige Kinder und in anderen Gemeinden wären die nicht da. Da wären die zu schwierig. Aber diese Liebe für genau die Gott brauchen, den Heiland brauchen, den Erlöser brauchen. Vater, ich danke dir für diese Gemeinde und ich bitte dich, dass diese Gemeinde hier am Ort und in der ganzen Region wirklich auch so eine Gemeinde ist, wo jeder sagt, hey, da ist Jesus, da ist Gott gegenwärtig. Die haben eine Liebe für Gott, die lieben die Wahrheit. Da tut Gott Wunder. Vater, ich bitte dich, dass du nicht aufhörst, diese Gemeinde zu segnen. Und wo Dinge sind, im Einzelnen oder als Gemeinde, wo du deinen Finger reinlegen willst, dann tu es auch. Vater, schenk jedem hier ein Herz, das dir gefallen möchte und dann auch das annimmt, wenn du sprichst. Du bist ein guter Gott. Ich danke dir für diesen Morgen und ich bitte dich, dass du mit uns ja, in diese Woche gehst und wir nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter sind, dass wir klug sind in jedem Moment. In Jesu Namen. Amen.